Herzlich willkommen zu Kimchi auf Kartoffel with a little Döner on the side. Heute eine ganz tolle Folge, bei der ich leider nicht dabei sein kann, aber dafür hat sich die Mina einen ganz tollen Gast rausgesucht. Und weil die Folge doch recht lang ist, wird die in zwei Teilen ausgestrahlt. Habt ihr mehr davon? Kimchi auf Kartoffel with a little Döner on the side. Der Podcast mit Angie und Mina.
Herzlich willkommen zurück zu Kimchi auf Kartoffel with a little Döner on the side. Wie man in der Einleitung schon hören kann, ist die Angie mal wieder nicht dabei, aber ich habe mir Verstärkung geholt und dieses Mal ein Doppelpack. Zum einen, den kennt ihr schon, welcome back, Dr. Börek.
Jojo.
Wer kennt ihn nicht?
Mit Schafskäse.
Und dann hat jemand den ganz, ganz weiten Weg gemacht. Das ist der liebe Joško Kožić. Oh, angeblich bin ich die Erste, die den Namen richtig ausspricht. Ja, du darfst sprechen jetzt. Ich habe deinen Namen fallen lassen.
Richtig perfekt.
Richtig perfekt.
Überperfekt alles. Die Erste, die ihn ausspricht.
Und der liebe Joško und ich, wir kennen uns schon ewig. Also ich kenne ihn, als er noch echt mini war.
Ja,
wie alt warst denn du?
Ich war damals, wir kennen uns seit über 17 Jahren.
Alter.
Auf jeden Fall. Und ich bin sicher, es sind noch 18. Und dann darf man aufrunden und irgendwann sagen, es sind 20 Jahre. Ich war 12, ja.
12, ja krass. Ja. Wie alt war Kali, ist dein Bruder?
Er war 10 damals.
Also hier, ja, so lange kenne ich die zwei schon. Und jetzt fragt ihr, kennst du sie? Warum ist das jetzt so wichtig? Weil die zwei habe ich noch mit der lieben Laura. Grüße gehen raus, du hörst uns eh nicht, aber egal. Vielleicht aber jetzt schon, wenn ich es ihr dann sage.
Muss.
haben die drei bei mir nämlich als Kids noch Hip-Hop-Training gehabt. In der Tanzschule, wo wir alle getanzt hatten damals. Und ich hatte den Kids-Kurs. Und da habe ich die drei trainiert gehabt.
Lange waren deine einzigen Kursmitglieder, oder?
Ja, eigentlich schon. Ab und zu kam da noch mal einer, dann ging er wieder und kam wieder jemand, ging wieder.
Echt?
Aber ihr wart so der harte Kern,
der
immer geblieben.
Wir waren die Generation, wir waren die... Die einzige richtige Ära.
Sind, mit denen wir auch den Auftritt hatten, dann diesen Wettbewerb noch hatten und so.
Kannst nach dir war Käse, natürlich erinnere ich mich. Also, es gab nur uns.
Ja.
Bis heute, sagt auch mein Bruder.
Ist echt so, Mann.
Ja.
Und mittlerweile kann Kali einfach 100.000 Mal besser tanzen als ich, aber okay.
Der ist lang aus der Übung, glaub mir.
Na,
der ist keine Konkurrenz mehr. Ich hoffe, er hört das.
Raus. Und der Grund, warum ich den Joško eingeladen habe, ist, nicht nur, weil ich mich gerne einfach mit ihm unterhalte, aber Joško hat einfach eine unfassbar interessante Geschichte, finde ich. Also, finde ich schon. Also, vielleicht hat ihn jemand schon bei Galileo gesehen. Oha, wer ist prominent. Und er hat schon hier den guten Steinmeier in Japan rumgeführt. Und jetzt fragt ihr euch, warum Japan? Er ist kurz noch hier. Ja, der ist aus Japan hierher gekommen. Nur für den Podcast. Wir lassen das mal so stehen.
Ja, komm.
Ja, ist doch so. Und magst du mal deinen weiten Weg von hier bis nach Japan mal kurz erklären?
Wow, okay. Ich habe Japanisch studiert an der Uni in Frankfurt. Und ich wusste aber ganz früh, dass es mich nach Asien ziehen wird, weil in meiner Familie meine Tante, die ist Thai, die ist eingeheiratet. Also habe ich mit 13 angefangen, Thai zu lernen. Dann habe ich Buddhismus geliebt, Hinduismus, alles, was einfach anders war als das, was ich jeden Tag in Deutschland gesehen habe. Und bunte Götter in den Büchern mit 5000 Armen und sowas. Und dann einfach die Tempel und auch Kampfsport. Das haben wir ganz früh angefangen, mein Bruder und ich. Wir haben Taekwondo gemacht, wir haben ein bisschen Karate gemacht, Wing Chun und dies, das. Und dann war für mich klar, die Sprachen, die will ich lernen. Und habe gedacht, warum nicht an der Uni? Ne? Mit 16, damals kommt mir auch als Einziger, der mit der Abitur gemacht hat, als fast Einziger in der Familie, hat jetzt auch niemand gesagt, du musst das studieren. Das war meine Freiheit. Habe ich studiert und habe dann nach 6 Jahren Studium nach dem Master gesagt, jetzt will ich auch mal wohnen und richtig hinziehen, ne, mein Wissen vertiefen, Sprache perfektionieren. Jetzt bin ich schon seit 6 Jahren in Japan.
Ja, und es war dir sofort klar, dass du auch die Sprache studieren wirst nach dem Abi direkt?
Ja, ich habe damals, ich wusste nicht mal, ob ich Abitur bestehen werde, weil ich war in den Sprachen gut, aber ich war in der Schule irgendwie eine Katastrophe eigentlich,
ich
in der Oberstufe. Ich habe 7 Prüfungen gehabt, also ich wäre fast durch, wie gesagt, mal durchgefallen. Aber ich habe dann mit 16, 17 gab es so eine Infoveranstaltung an der Uni in Frankfurt und da habe ich gesagt, wow, krass, da kann man asiatische Sprachen lernen, studieren. Also habe ich Japanisch genommen nach dem Abi und Südostasien.
Genau, da hatte ich auch irgendwas in Erinnerung.
Ganz großes bei mir im Herzen, also die ganzen asiatischen Länder, ein ganz, ganz großer Teil dessen ist voll tief im Herzen drin. Und Japan ist nur eine von vielen Stationen, hoffentlich.
Ja. Ich meine, du bist ja schon gut unterwegs auf jeden Fall, da kommen wir auch gleich nochmal ein bisschen zu. Und was wollte ich jetzt? Und das war dann wegen der angeheirateten Tante, dass du überhaupt so diesen ersten Berührungspunkt hattest und du gesagt hast, krass. Ja.
Wir waren immer auf Teilfesten in Deutschland, in Frankfurt,
Bad
Homburg.
Auch haben wir uns immer getroffen.
Genau. Das stimmt. Ja. Und dann auch auf richtigen so buddhistischen Feiertagen in Wiesbaden, egal, also in Hessen irgendwo im Großraum. Mhm. Und dann habe ich da das Essen kennengelernt und wie die sind von der Art. Es hat mir gefallen und auch, dass die Leute dann so unterstützen, wenn man
war die Tante denn auch buddhistisch gewesen?
Oh, absolut.
Ja, und das hat sich da mitgenommen, auch in die Tempel und so?
Ja, richtig. Zeremonien. Richtig, wir haben Tambun gemacht, also Opfergaben an die Bönche geben. Das hat voll Spaß gemacht.
Ja, und das war alles hier in Deutschland.
Alles in Deutschland.
Ja, cool.
Am besten, ne? Mit Deutschland überall viele Kulturen.
Ja.
Alles findest du
hier. Ja, voll cool. Und war Religion eigentlich immer so ein Thema bei euch in der Familie überhaupt generell gewesen? Weil bei uns gar nicht zum Beispiel.
Echt? Bei euch nicht? Nee, bei der Kombi?
Wow. Eben, gerade deswegen bei der Kombi.
Ehrlich?
Das hat voll geclasht.
Das hätte geclasht, aber einer hätte nachgegeben. Mein Onkel, der hat meine
Tochter. Ja, safe wäre es mein Vater gewesen, aber nee.
Also ob Religion bei uns in der Familie ein Thema war, kann ich dir so erklären. Immer, wir sind römisch, katholisch, kroatisch.
Ja.
Meine Mutter ist Roma, Zigeunerin, sagt man heute nicht mehr.
Ja. Er hat's gesagt, seine Mutter.
Ist.
Ich bin raus aus der Nummer.
Ich lebe am anderen Kontinent, da ist noch nicht so mit inklusiver Sprache und sonst was. Aber die machen schon was mit. Ich habe über Roma und Sinti einen Vortrag auf Japanisch gehalten vor einem Monat und habe ihnen das genau dieses Thema erklärt.
Aha, okay.
Wie es mit den Begriffen aussieht, was damit zu tun hat, was damit aus sich hat. Von beiden Seiten hier katholisch. Kommunion musste ich machen in Frankfurt, kroatische Gemeinde. Nicht nur tanzen und singen, kroatisch, dann auch mit den Nonnen, mit den Strengen, alles lernen. Und das war ein richtiger Pain in the Ass, war das von meinem Bruder und mich. Richtig nervig und blöd, weil die auch ein bisschen anders getickt haben, die Leute im Kulturzentrum da. Und ich habe aber schon damals gemerkt, mich faszinieren die anderen Religionen viel mehr. Und meine Eltern haben nie, es gab keinen Streit, keiner hat gemuckt, du musst hier immer Jesus anbeten, du musst in die Kirche gehen. Aber ich mache es heute noch. Ne?
Für mich ist halt Religion nicht unbedingt, dass es unbedingt mit der Art der Religion zu tun hat, sondern einfach glaubst du überhaupt an Gott.
Absolut.
Weißt du?
Ja.
Und dann ist das halt so ein roter Faden, den du dann halt in deinem Leben hast. Und ob du jetzt die Religion einfach ersetzt durch eine andere.
Ja.
Im Prinzip bleibt es die gleiche. Weißt du, es geht eigentlich immer nur um Nächstenliebe und, ne? Dass immer etwas über dir gestellt ist, egal, weißt du, wie du dich entscheidest, ist es immer jemand da, der irgendwie über dir steht und so. Also das ist halt für mich Glaube und letzten Endes, welches Gotteshaus du wählst, ist dann eigentlich völlig wurscht, ja. Und ich finde, da kann ein Moslem in eine Kirche gehen, da kann jemand, ein Christ kann in einen Tempel gehen, jemand vom Tempel in die Moschee gehen und so weiter und so fort. Das spielt dann für mich überhaupt keine Rolle, weil ein Gotteshaus ist ein Gotteshaus. Am Ende des Tages gibt es nur einen.
Absolut, kannst du das bitte als, kannst du mal eine Predigt halten hier in Frankfurt irgendwo und die,
das,
die
ich geht dafür dann viral. Ich dachte, hab ich den Podcast?
Ja, bitte. Mach mal, dass alle so denken, dann ist ein bisschen mehr Frieden.
Ja, ist so.
Ohne Scheiß, weil in Asien hat man mit Religion nicht so ein Konzept wie in, zum Beispiel in Europa, in christlichen Ländern, muslimischen Ländern, jüdischen Ländern, wo Glaube ganz fest ist. Man glaubt in dem Moment und man ist nicht so streng, nicht so dogmatisch, dass alles jetzt der Bibel so sein muss, wie es in der Bibel steht, im Koran oder so. Die haben ja sowas nicht.
Drüben. Ist aber auch sehr abergläubig, drüben.
Voll.
Ja. Also das ist halt, das ist ganz witzig, weil es ist ja bei den Türken auch oftmals so, dass dann Aberglaube und Glaube so eng verwoben ist, dass du es fast gar nicht mehr unterscheiden kannst voneinander.
Richtig.
Und das ist ja in den asiatischen Kulturen auch ganz ähnlich.
Richtig. Das nennt man, ich nerd jetzt mal ein bisschen rum, als Religionswissenschaftler, nicht wirklich, aber ich mache gerade meinen Doktor in dem Fach.
Ach komm.
Ja, das heißt Synkretismus, ne? Wenn sich verschiedene religiöse Elemente, Strömungen verbinden und Asien ist richtig synkretistisch, die haben ganz viel. Und die Türken, die haben, ein Großteil der Vorfahren ist ja auch in der asiatischen Steppe und da haben die ganz viel schamanische Elemente, will ich jetzt mal behaupten, aber es ist einfach so mein Feeling, was ich bekomme, die Vibes, die man kriegt.
Auf jeden Fall.
Ja? Die heißen ja auch alle Vulkan und so, Teil von uns, die haben alle so Naturnamen, oder nicht?
Ja, ist schon so.
Ich finde, das flasht mich richtig.
Ja, magst du was dazu sagen? Ist doch genau dein Mädchen.
Ich bin einfach begeistert. triffst voll in den Punkt bei mir auf jeden Fall.
Ach ja,
ja. Ich fand es auch schon immer interessant.
Ja, ja, ja.
Also ich kann ja jetzt nicht so mithalten, aber ich habe ja auch ein Semester tatsächlich Islamwissenschaften studiert. Wow. In Heidelberg.
In Heidelberg, das ist meine Uni.
Echt?
Cool, ja. Das ist super.
Mit Schwerpunkt Osmanistik, weil mich das interessierte. Eigentlich war ich so für, der Fokus von mir war eigentlich Richtung Turkologie.
Wow.
Aber das gab es da halt nicht, deswegen habe ich dann das.
Ich würde es jetzt sofort machen, Turkologie studieren. Ich
ja, super anfangen. Interessant. Also
zu krass, das ganze Themengebiet und zu deep alles. Ne? So viele Kontinente, die damit zu tun haben, so viele Regionen. Die halbe Welt ist turksprachig, habe ich das Gefühl.
Ja.
Einfach. Das
ja.
ist so cool.
Ja, und ich meine, da kommen wir auch noch mal gleich zu, weil ich möchte jetzt erstmal von dem Religionsthema noch nicht abgehen, weil wir dann auf ein sehr interessantes Thema, was auch dich betrifft, dann drauf zurückkommen. Aber bei deinen Posts, bei deinen Story-Posts, wenn du irgendwelche kasachischen, usbekischen Sachen oder so, du siehst immer wieder so viele Gemeinsamkeiten, ja? Oder wenn ich auch Dokus sehe von Mongolen oder so, ja, das sind so viele Gemeinsamkeiten. Und dann, oh, und dann ist es so anstrengend für mich in meinem Hirn und für mein Herz, dass dann Leute kommen mit Rassismus und Klassizismus und weißt du, so ja, Schubladendenken. Ja, ja. Weil Schublade gibt es letzten Endes nicht, weil wir passen alle in eine, richtig. Weißt du, weil wir eh den gleichen Ursprung irgendwo, dann irgendwo sind wir immer verwurzelt. Was richtig. Das eine hier eine Maultasche ist, ist eine Mante in der Türkei, ist ein Mandu in Korea, ist ein Gyoza, in, ja, weißt du, wie genau ich meine?
So,
und wenn
genau
du dir mal anguckst, Maultasche, Mante, Mandu, hat ja sogar schon
das gelingt ja schon fast gleich.
Ja, weißt
und es
du
macht
so?
Alle gleich glücklich. Weil
ja,
es ist, jeder freut sich
Fleisch
genauso
im
drüber.
Teig, Alter.
Ja,
what?
Ja.
Ist
es gibt
so.
Nichts Geileres.
Ja,
wirklich.
Auf jeden ja. Fall.
Das stimmt.
So, ja. Und
die Maultasche als Friedenssymbol. Ist das nicht geil? Das
ey.
Ist so cool. Wir so Botschafter, so kulinarische oh, Botschafter für den Frieden, so
ja.
weltweit, aber dann
ja.
mit Maultasche.
Ja.
Erstmal.
Ja, genau.
Erstmal.
Und dann
von Deutschland aus.
Einfach alle Maultaschen, die es gibt, Dumpling, weißt
ja,
du so.
Ja, aber das ist
Gyoza.
Ohne Spaß, wenn ja. man so ein Kochbuch rausbringt, mit auch so einer Botschaft, das kommt richtig fett, glaube ich.
Glaube ich auch.
Ja,
auch.
Weil die Leute sind verrückt danach.
Haben wir eine Nische gefunden?
Ich glaube ja, ich habe noch nicht sowas gesehen.
Wir machen einen YouTube-Channel, wo wir verschiedene Maultaschen,
richtig.
Gyoza und Teigtaschen halt. Empanadas.
Empanadas.
Fällt mir gerade ein.
Alles. Ja, stimmt.
Ist gleich.
Die lateinamerikanische Welt kann
ist
auch
gleich?
Mithalten. Alle. Alle
aber
sind verbunden.
Ja.
Alle essen.
Ja.
Also,
ja. Huch. Dr. Börger kriegt die Sprache gerade. Er denkt sich nur, was will die Frau jetzt noch machen?
Wo kommt der Kimchi?
Wohin?
Wo kommt der Kimchi drauf?
Genau.
Ich nicke einfach.
Ja, genau,
ja,
ja.
Schmeckt
das
alles.
Hört halt keiner.
Schmeckt
auf der anderen
keiner.
Seite. Er nickt halt.
Er nickt. Ich kann es mal schon sagen.
Und genau, wenn wir mal kurz zurückkommen zum Religionsthema, was ich halt mega interessant finde. Klar, du hast jetzt gesagt, das hat dich schon immer beeinflusst mit der thailändischen Tante. Du hattest immer Berührungspunkte gehabt. Und jetzt bist du ja gerade auf einem total interessanten Werdensweg. Magst du mal erzählen? Wer Galileo geguckt hat, weiß es schon.
Ah, das meinst du.
Yeah.
Okay. Ja, ich habe, wie gesagt, Hinduismus, Buddhismus, voll Freak schon damals gewesen, ne, als Kind. Und ich habe das Buch, was ich als 6-7-Jähriger aus dem Bücherregal von meinem Onkel in Frankfurt mir geschnappt habe, das habe ich heute noch.
Mhm.
Das ist ein hinduistisches Buch. Und das war so der Anfang für meine ganze, ne, für mein Faible und so. Und das heißt, Buddhismus, Hinduismus ist aus einem Land, ne? Mhm. Indien. Und den findet man auch in Japan. Buddhismus, Tempel, dies, das kennt ja jeder, der mal irgendwie ne, was von Japan gesehen hat. Und es gibt in Japan aber auch viele Berge. Und da gibt es auch Mönche und Nonnen, die verehren diese Berge. Und die beten dann aber nicht auf Japanisch, nicht auf Chinesisch, sondern auf Altindisch. Der Sprache des Buddhismus und Hinduismus. Ne?
Ja.
Und das finde ich sehr, sehr krass, weil meine Mutter ist Roma und wir sprechen Romanes. Das ist verbunden mit Sanskrit und Hindi. Wenn ich
so.
Bollywood-Film gucke, das ist voll ähnlich.
Das finde ich total interessant. Das
ja.
wusste ich nämlich zum Beispiel nicht. Das hast du nämlich in der Reportage
hab
gesagt.
Habe ich auch gesagt, ne? Muss
und ich
betonen,
so,
ja.
Oh, krass, okay.
Das ist wirklich so.
Nicht.
Die sagen, ne? Wir sagen Yekdotrin, die sagen, ne? Ekdotrin, so 1, 2, 3, die Inder.
Ah.
Das ist, und die Pakistaner auch. Urdu ist auch, gehört dazu.
Ja.
Die Sprache, ne? Und diese ganzen Kulturen, in einem Land wie Japan, was so weit weg ist, auf einer religiösen Ebene zu verbinden und dann auch mit der wunderschönen Natur von Japan, den ganzen Krass-Tempel, die mysteriösen Landschaften, die, wenn du allein hingehst, du musst nicht glauben, du wirst schon geheilt, wenn du hingehst.
Ja.
Das zu vereinen, das kann man da als Bergmönch, als sogenannter. Und das ist, was ich gerade versuche zu werden.
Ja, Wie bist du da drauf gekommen? Aber wer hat dich drauf gebracht? Wo hast du es gesehen?
Das ist eine sehr schöne Frage, die bekomme ich nicht oft gestellt. Also, wo ich es gesehen habe, ist eine schöne Frage.
Berühmt bin ich dafür hier in dem Podcast. Ich stelle nur die richtigen, wichtigen Fragen.
Ja, und du sprichst den Namen richtig aus.
Oh ja, so.
Du bist aber auch meine Nuna. Also, ist das was Besonderes? Ne? Also, hätte ich auch gar nicht erwarten können. Ja, so. Nach 20 Jahren muss das ja, ne? Habe ich nichts anderes erwartet. Also, wo ich es gesehen habe als erstes, war in meiner ersten Heimat in Japan, ne? Heimat in Anführungszeichen. Oder auch ohne. Heimat, das kann ja überall sein. Heimat war in Kyoto in dem vor 6 Jahren. Das war die alte Hauptstadt von Japan. Die hat sehr viel Tempel, Schreine. Und ich habe einfach neben den coolsten Bergkloster gewohnt. Also am Berghang, mitten in der Stadt. Ich hatte Ramenläden vor mir, ich konnte Nudeln essen gehen. Wir hatten Megas, wir hatten alles vor der Tür. Aber Hauptsache hinter uns so einen riesigen Bergtempel. Und da bin ich oft mit dem Bus hingefahren und jeden Sonntag fast. Und da habe ich sie gesehen, die Bergmönche. Mhm. An dem Tag waren es Männer in einer Reihe und die haben eben, die hatten diese krassen Gewänder mit ganz viel, ne, goldenen Sachen, Brokat. Es war so edel, es war schön, aber auch gleichzeitig mystisch und cool, einfach anzusehen. Und die haben dort, die sind gelaufen, haben gebetet und haben in eine Muschel reingeblasen. Das ist so ein traditionelles, so ein Ruf, so eine Art Kommunikationsmittel für die.
Okay.
Und das macht man auch in Indien und so. Ja. Das fand ich, also die ganze Atmosphäre hat mich in den Bann gezogen. Und ich habe gesagt, ey, das bin ich. Ein großer Teil dessen ist in mir, ist in meinem Blut.
Das wusstest du damals schon?
Das wusste ich damals. Und dann habe ich das aber so verbunden, eins und eins. Und habe gesagt, okay, hier muss es sein. In Kyoto, in dem und dem Tempel, in dem möchte ich mich, wenn es geht, mit einbeziehen lassen. Dass ich quasi unter dem Schirm dieses Tempels halt als Bergmönch bei Pilgerwanderung mitmachen.
Und hast gesagt hier,
yes,
hab da eine Idee, ich möchte, und die sagen, okay, cool.
Ich sag dir ganz ehrlich, es war so, richtig.
Ehrlich,
aber
ja? Krass.
Ich bin erstmal weiß vom Aussehen.
Ja.
Das fuckt mich dick ab manchmal, weil ich werde in Japan als bist du Amerikaner? Das ist das Erste, was sie sagen. Und wäre ich gern von mir aus, aber ich bin es nicht. Das, da liegt das Problem.
Ja.
Und wenn ich sage, Gypsy, ne? Ah. Nomazoku sagt man auf Japanisch. Ja. Dann sagst du, ich habe da was gehört. Europa vielleicht oder so. Und selbst die Japaner, wenn dir schon Japaner sagt, du siehst aber gar nicht aus wie einer, wie ein Roma. Das liegt peinlich.
Naja, gut.
Aber da kann ich denen auch nicht viel erzählen dann. Aber die glauben mir, Gott sei Dank. Und wenn ich dann noch sage, dass Sanskrit damit zu tun hat, die altindische Sprache.
Die wissen das auch, tatsächlich.
Die wissen das auch, weil
dass
in Japan.
Da die Verknüpfung ist.
Das wissen sie nicht. Die lesen aber ihre heiligen Schriften sehr oft auf altindischer Sprache.
Ja.
Und nur in Japan gibt es eine altindische Schrift, die heute noch verwendet wird. In Indien gibt es die nicht mehr.
Ach, wie krass.
So krass. Okay. Und die sehen cool aus. Das ist für jeden Buddha, für jede buddhistische Gottheit gibt es eine Silbe. Es ist so ein richtig schönes Zeichen. Du siehst, es ist kein chinesisches Zeichen. Keine Kanji, kein japanisches Alphabet, egal was. Und du siehst, es ist an Tempeln, an Glücksbringern. Manchmal haben das auch so krasse Leute haben das, manche Yakuza und so, oder manche, die so in kleinen Gangs sind, tun sich das tätowieren als Glücksbringer und so. Aha. Das ist alles altindische Schrift. Und die findest du heute nur noch in Japan. Und daran erkennt man, dass die es ernst meinen mit ihren, mit ihren Sachen da. Ne?
Ja, ja.
Sehr, sehr alt, sehr traditionell. Und allein das, dass ich nicht nur höre, ein Teil meiner Muttersprache, auch wenn ich selber Gebete mache an Tempeln in Japan, sondern ich sehe auch Zeichen, die mit Indien zu tun haben. Und ich sehe Indien als Wurzeln meiner Vorfahren, also wie sagt man, als Heimat meiner Vorfahren. Das hat mich zu krass geflasht. Da habe ich gesagt, das muss ich machen, das möchte ich machen. Das ist für mich auch ein leichter Zugang zur Spiritualität, weil ich muss da nicht mein Leben lang im Kloster sein.
Ja, weil ich glaube, das ist tatsächlich auch etwas, nur wenn du es tief verwurzelt in dir fühlst, kannst du es tatsächlich auch umsetzen. Weil ich glaube, jemand, der gar keinen Berührungspunkt damit hat, ist schwierig irgendwie.
Es ist schwierig. Und ich muss sagen, ich gebe auch ein bisschen damit an, ganz ehrlich. Weil,
also, okay.
Ja, ist ein weil, Flex. Nein, ich, es ist so der erste Fuß in die Tür, so ungefähr.
Ja, klar.
Weil es gibt einfach viele. Es gibt viele Amerikaner, Kanadier, meistens Männer, meistens weiß in Asien. Klar. Die
meistens irgendwelche Banker oder so. Oder
richtig, es sind viele
viel
Banker
haben,
oder es sind Professoren
oder
es sind Selbstständige im Bereich Tourismus. Und ganz viele davon sind aber auch, werden selber Mönche oder machen ein Samurai-Training oder bekommen einen japanischen Namen, weil sie irgendeine japanische Tradition, für die sich die Japaner entweder nicht mehr interessieren oder keine Zeit haben, weil die dick beschäftigt sind alle, die machen das dann, haben dann ihr Katana-Schwert und sind dann der Samurai sonst was. Und geil. Ich finde das cool und ich habe Respekt davor, aber ich bin gerne, ich freue mich umso mehr, dass ich in diesem großen Pool an vor allem westlichen, vor allem Männern, etwas herausstechen kann.
Ja.
Das, wenn ich sage, es steckt mir im Blut, dann sagen viele japanische Priester und Nonnen sagen dann auch, wow, okay, schön, dass du deinen Weg zu uns gefunden hast.
Ja, ja, okay.
Ja, ja.
Also jetzt mal für, ich meine, wir sind zwar ein Abschweif-Podcast und wir reden auch schon viel Bullshit, aber heute wird's bildend. Hatte ich mir dann vorgenommen. Magst du mal ein bisschen, vielleicht ist es vielen da draußen gar nicht klar,
ja,
wie die Verknüpfung ist zwischen Romas nach Indien, weil darüber haben wir jetzt noch nicht so detailliert gesprochen, und warum ist das so verwurzelt dann auch mit dem Buddhismus und bla bla bla. Magst du das noch mal ein bisschen genauer erklären, weil das schon sehr interessant ist, finde ich.
Ja, klar. Ich versuche, es ist super schwer, das in einem Satz vor allem am Anfang der Fragen zu packen. Ja, aber also das Volk der Roma und Sinti, die haben ihre Wurzeln im nordindischen Kulturkreis. Das ist heute Rajasthan, Punjab, diese Gebiete. Und wir alle haben in Deutschland vielleicht mit Leuten aus Indien zu tun, Freunde, Partner, egal was. Und darunter gibt es viele, die kommen auch aus dem Punjab. Und wenn ich mich mit denen unterhalte auf Romanes, meiner Muttersprache, dann sagen die, wow, ich verstehe viele Wörter und umgekehrt.
Mhm.
Und vom Aussehen sehen die sich auch gar nicht so unähnlich aus. Mhm. Ne? Also bei mir ist es ein bisschen anders, aber in meiner Familie haben die meisten ziemlich dunklere Haut und dunkle Haare. Und die lieben alle Bollywood und man fühlt sich irgendwie verstanden, wenn man die Bollywood
sind die guckt. Einfach mal irgendwann so rübergezogen?
Ja, weißt du was, vor ungefähr 1000 Jahren, sagt man, die ersten Aufzeichnungen über Roma, will ich jetzt mal sagen, die gab es im Jahre 1500 sonst was, ne? Auf Deutsch.
Mhm.
Man hat, die Roma damals hatten gesagt, sie seien Pilger aus Ägypten oder man dachte von ihnen, sie seien Pilger aus Ägypten.
Aha.
Und deshalb hat man sie willkommen geheißen.
Okay.
Die waren sehr, sehr hier appreciated in Deutschland, weil Ägypten das heilige Land und so. Also man hat gedacht, die kommen und heilen alle Leute. Und dann sind sie aber irgendwann nicht mehr weggegangen. Ne? Und so wurden sie sesshaft oder Halbnomaden.
Okay.
Meine Vorfahren sind vor 150 Jahren aus Ungarn nach Deutschland gekommen. Das war früher aber Polen, das hieß Schlesien, okay. Ne? Also
ja,
Ostdeutschland.
Ja, ja. Ja, okay.
Ja. Und das ist schön zu wissen, woher unsere Vorfahren kommen. Ich habe auch einen Unterstamm als Roma, die heißen Lovada.
Aha.
Pferdehändler. Und und das macht einen sehr stolz. Also, obwohl ich mein Leben lang nie was mit Pferden zu tun hatte.
Ja, aber vor allen Dingen, dass du so weit zurückverfolgen kannst, woher du kommst, ist halt cool. Ne? Das kann,
vor allem, wir hatten keine Schriften wirklich.
Ja?
Roma und Sinti hatten nie ihre eigene Schrift, aber immer die eigene Sprache. Und das war das Werk.
Wie konntest du das denn überhaupt so lange dann zurückverfolgen?
Das wolltest du ja auch gerade fragen.
Okay. Das ist eine gute und wichtige Frage.
Er lebt, er nickt, aber er lebt.
Wie eine Vorlesung hier. Ich höre einfach nur zu.
Beim nächsten Mal bitte die Hand heben.
Alles klar. Ich entschuldige mich.
Also, wie konnten wir das zurückverfolgen? Einfach mündlich. Und ich glaube, wir haben gar keine Schriften gebraucht und keine. Naja, vor 100 Jahren hatten wir, glaube ich, schon Pässe. Wir hatten auch schon Nachnamen, meistens deutsche Nachnamen. Aber die Familienbande bei den Roma oder Rom ist so stark, dass viel mündlich überliefert wird.
Krass.
Es bleibt eigentlich nichts ein vergessen. Nichts bleibt vergessen, wirklich. Es wird einem reingetrichtert, schon als Kind. Man kennt die Großonkel, die Großtanten, man weiß über Urgroßväter Bescheid, wo war der und wo war die. Aber ich frage immer noch, weil es wird viel vergessen natürlich. Und ich überlege wirklich mal, alles runterzuschreiben. Meine
Einer
Mutter
muss
ist auch
es
dabei.
Machen,
ja,
ne?
Die Mama
Einer
will auch mitschreiben.
Machen, ja.
Ja. Rom heißt übrigens Mensch. Wisst ihr, also
nee,
ist,
krass,
wir nennen uns Menschen.
Ja.
Das ist, wir sind nicht das einzige Volk, was sich Mensch nennt. Aber wir haben auch ein Wort für Nichtmenschen, die nicht Roma und Sinti sind.
Okay.
Ja.
Wie werden die genannt?
Gajo oder Gaji.
Okay.
Gaji, sagt man auch.
Okay.
Und je nach Region. Die anderen sagen Gaje, Gajo.
Oder
ein Weich, Gajo, Gaji, Gaji.
Und ist es wirklich wörtlich übersetzt Nichtmensch?
Nein, es heißt einfach jemand, der nicht Rom oder.
Ach so, okay, gut.
Es ist jemand, der. Ein Deutscher zum Beispiel.
Ja,
wie
jetzt
Rom sind in Deutschland.
So wie wenn die in Thailand Farang sagen.
Richtig, genau,
halt
Farang.
So,
okay. Ja, genau
ja,
so.
Krass, ja.
Und in Japan sagt man ja, das kennt ihr vielleicht auch das Wort, Gaijin.
Ne? Ja, ja, habe ich auch schon gehört. Genau. Ja, ja,
das
klingt
so ein bisschen ähnlich. Da hat meine Familie einmal rumgesponnen. Oh, das haben die von uns oder wir haben es von denen. Ich habe gesagt, so weit geht es nicht zurück, weil meine Leute habe ich in Japan noch nicht getroffen.
Ja, ja.
Oh, wobei, es hat sich dieses Jahr geändert.
Aha.
Ich habe mit 13 zum ersten Mal ein Romanesbuch, also ein Buch über die Sprache der Roma und Sinti, mir gekauft. Ich war neugierig.
Ja.
Und das gab es auf Deutsch. Ja. Und der Autor hat viele Bücher auch zu indischen Sprachen geschrieben. So ein richtiger Sprachenfreak. Ganz, ganz viele Sprachen kann der her. Und ich war fasziniert von ihm und habe ihn irgendwann auf Facebook gefunden, vor einigen Jahren, vor langen Jahren. Und dann hat er mir doch dieses Jahr eine Mail geschickt, eine Nachricht auf Facebook. Hey, wir sind hier verlinkt miteinander. Ich kenne dich nicht, aber ich habe gesehen, du hast einen Vortrag über Roma und Sinti gehalten. Du scheinst in Japan zu leben. Ich lebe auch in Japan.
Ach, krass.
Ich dachte, ich falle aus allen Wolken. Das war so ein Schock, das war Schicksal. Es war,
ja,
war wirklich keine Verfügung. Ja. Und und er hat dort Frau und Kind und ist selber rum aus Österreich. Und
ach, krass.
Ein unglaublich belesener Mann, Hyperglott. Also jemand, der mehr als 15 Sprachen spricht oder sich in denen auskennt. Und ich freue mich sehr auf das Treffen bald in Japan mit ihm. Ich sehe ihn jetzt schon als großes Vorbild, weil er auch so ein, also schon viel länger als ich und auch von der Anzahl viel mehr als ich im Bereich Sprachen und so sich auskennen.
Ja, cool.
So ein krasser Zufall in Tokio einfach.
Ja.
So. Aber es ist jetzt nicht so, dass da ganz viele Roma und Sinti leben, überhaupt nicht. Ne?
Ja, ja. Ja gut, ich meine, die Japaner versuchen ja auch so gut es geht, die Ausländer draußen zu lassen.
Ja, also, hat man ja jetzt gesehen bei Corona.
Da auch, hat man es auch gesehen. Ja, ja. Also ich finde, und das gilt auch für Koreaner, rassistisches Volk, das ist so ekelhaft eigentlich, dass man sich eigentlich schon schämen muss, dass man von dort kommt, ja. Also es ist halt echt, ja, schon ein bisschen. Also was den Punkt anbelangt, ich finde es unfassbar zurückgeblieben so. Die sind technologisch so weit voraus, aber was menschlich betrifft, so weit in der Steinzeit,
das ist
unfassbar.
Ja, das erlaube ich mir auch für Japan zu bestätigen.
Ja,
aber
bin ich mir sicher.
They're not racist, they're xenophobic.
Ah,
das höre ich auch. Das ist so krass. Oh, geht mal kacken alles.
Ja.
Das geht gar nicht. Ich kann froh sein, dass ich sowas nie erlebt habe. Aber ich habe genug Stories gehört. Und nicht mal direkt Rassismus, sondern einfach, dass dir irgendwer blöd kommt und am Ende lässt er dir gar keine Wahl, sich wirklich zu wehren.
Okay.
Oder ist so frech und sagt, du bist doch eher Ausländerin. Wer wird dir denn glauben?
Ja,
so krasse Sachen.
Okay.
Das will ich gar nicht, ne? Also ich habe das auch verdrängt, aber das darf man nicht verdrängen. Weil das ist schlimm zu hören. Mir ist das nicht passiert, aber ich sag's wieder, ich sehe weiß aus und bin auch ein Mann. Und das ist leider ist das irgendwie so ein Privileg bei denen. Das
überall
ist,
auf der Welt, Joschko, falls du es noch nicht mitbekommen hast.
Ja, ich bin seit 6 Jahren nur da auf der anderen Seite.
Aber es ist überall auf der Welt, du hast wirklich den Jackpot, wenn du weiß und ein Mann bist.
Zum Kotzen.
Ja,
ich finde es nicht, ich finde es zum Kotzen.
Was soll ich dann sagen? Weißt du, so schon weder das eine noch das andere.
Gut, dass du es nochmal gesagt hast.
Für allen, denen es nicht klar war. Ja, also es ist echt, es ist ein harter Struggle. Aber deswegen, das hätte mich jetzt eigentlich interessiert, ob du sowas in Japan mal erfahren hast oder nicht. Aber wenn du sagst, hast du selber gar nicht erfahren.
Nicht direkt aktiv, dass ich es mitbekomme.
Ja. Ich meine, wie lange bist du denn jetzt schon da in Japan? Das ist ja auch schon
so
ein paar Jahre.
6 Jahre, genau. Ja. Und natürlich gebe ich mir sehr Mühe, einfach professionell zu wirken. Ich kann die Sprache fließen. Das soll auch jeder hören dann, wenn ich mit Leuten, wenn ich jetzt mit einem Makler spreche oder wenn ich in die Apotheke gehe oder zum Arzt. Also einfach bei alltäglichen, wichtigen Sachen, dass sofort klar ist, dass die nicht zittern müssen, weil die ganz oft so aufgeregt sind. Mein Name Joschko ist ein Frauenname in Japan und deshalb ist die Verwirrung sehr groß, wenn ich dann, Yoshi heißt gut, brav, also ich bin das brave Mädchen in Japan und dann sehen sie mich so einen haarigen Pummel, der da angerollt kommt und dann sagen die, also die haben eine eigene Art, ihre Überraschung auszudrücken und zittern dann immer und sind so, oh, sind Sie die Person? Und ich so, ja, ich bin's an der Theke oder beim Einwohnermeldeamt. Das ist süß. Am Telefon, wenn ich gut drauf bin, dann hört man es mir nicht an, dass ich Ausländer bin. Und wenn ich mich einfach kurz vorbereite, mental auf das Gespräch, dann geht das recht flüssig, aber vor Ort ist dann spätestens der Schock ganz groß. Eine Freundin von mir, die hat ihre Tochter, die wusste nicht, wer ich bin. Dann hat die Mama gesagt, heute kommt Joschko zu Besuch. Und auf Japanisch gibt es nicht männlich und weiblich bei Wörtern. Das hat man einfach Freund, ne? Freund, Freundin, ist dasselbe dann. Und dann kam ich und die Kleine war überrascht, aber ganz süß und hat sie in ihr Tagebuch geschrieben, heute kam Joschko zu Besuch. Ich dachte, es wäre eine Frau, aber ein Mann. Hat sie da reingeschrieben. So süß, das war voll süß. Ne, einfach aus den Augen eines Kindes mal zu sehen. Klar. Weil die sind lange nicht so krass schockiert, halt. So judgy, ne? Ja, die sind so einfach, ich dachte, du wirst, ne?
Ja,
ne?
Ja. Ich arbeite erwartet. Ja jetzt schon seit, keine Ahnung, 5, 6 Jahren im Kindergarten und ich merke immer wieder, wie unkompliziert es ist mit Kindern.
Du arbeitest im Kindergarten?
Ja, schon.
Nein, ja, ist das
voll
cool.
Voll lange, ja, und das ist halt...
Es ist unkompliziert, ganz oft an manchen Stellen.
Voll, ja.
An diesen Stellen
du sagst denen etwas und dann nehmen sie es halt hin und dann ist das okay, weißt du, so. Ja. Also, ich meine, natürlich hast du gleichzeitig auch damit die Verantwortung, weil die glauben dir natürlich alles, weil du halt die erwachsene Person bist.
Ja.
Aber für die spielt Farbe keine Rolle, Herkunft keine Rolle, weißt du, für die sind halt alle gleich.
Oh.
Bis zu einem gewissen Punkt dann natürlich.
Ja, bis zu einem gewissen Punkt, klar. Ja.
Du kriegst es natürlich auch beigebracht, ich will nicht lügen. Ja, also ich habe auch schon Rassismus unter Kindern erlebt, ja, also gerade wenn sie in die Schule gehen, wird es ganz extrem. Boah, da hatte ich einen Fall gehabt, habe ich in einem anderen Kindergarten, hatte ich Hortkinder gehabt, die sind schon in der Grundschule und die waren so 3., 4. Klasse und ich habe mit denen Hip-Hop gemacht.
Boah, geil.
Und da hat dann eine gesagt, eine Deutsche, ja, also ich war, die haben sich immer gestritten, wer in der ersten Reihe steht. Und da habe ich gesagt, wir rotieren. Jeder steht mal in der ersten Reihe, ist kein Problem, ja. Ich finde, Achtung, und jetzt haltet euch fest, ich finde, die schwarz sind, sollten nach hinten und die Weißen nach vorne.
Was? Was hat die gefrühstückt, die Kleine? Was?
Ich so,
Junge,
das geht doch nicht noch.
Was hast du gerade gesagt? Ich würde sagen, du verlässt den Raum als erstes.
Girl, get out, aber richtig.
Beruhigen Sie sich, ey, was ist denn da los?
Eine kleine
ja, Mädchen. Ja, 3., 4. Klasse, wie alt ist man da? So 8, 9, 10, wow. Irgendwie sowas um den Dreh, ja. Ey, mir ist alles aus dem Gesicht gefallen.
Wäre mir auch, absolut.
Also das habe ich von einem Kind halt nicht erwartet.
Natürlich nicht.
So, ja, in dem Alter vor
und dann,
allem nicht.
Und dann wird es mir an deiner Stelle für dieses Kind leid tun, weil die spricht
ja
Wörter aus den schrecklichen Köpfen
schlimm.
Ihrer womöglich
ganz schlimm. Und dann siehst du die Reaktion der schwarzen Kinder, denen fällt so alles aus dem Gesicht. Und das ist halt voll krass, weil wenn du als Kind noch nicht diese Berührung mit Rassismus hattest, kannst du das ganz schwer einordnen, wie du jetzt drauf reagieren sollst.
Ja.
Und das waren jetzt... Und das ist so krass, weil ich denke mir manchmal so, wann war denn mein erster Punkt mit Rassismus? Ist so schwer nachzuvollziehen, weil ich erlebe den ja auch anders als ein schwarzes Kind, davon mal abgesehen.
Ja.
Und für die war das eines der ersten Momente, wo sie gemerkt haben, Alter, ich sehe hier anders aus.
Boah.
Weißt du, wie ich meine? Und was das bedeutet für so ein Kind.
Das ist,
Ey, das macht so viel kaputt, ja. Und da denke ich mir so, Alter, ey, und wie gehst du jetzt in dem Moment damit um? Weil ich bin damit ja auch nicht unbefangen.
Mhm.
Ich bin natürlich sehr empathisch dem schwarzen Kind gegenüber, den schwarzen Kindern gegenüber.
Ja.
Also am liebsten hätte ich die geklatscht, darfst du ja natürlich nicht. Aber ey, ich hab, also,
das geht überhaupt nicht. Das
also mein Reflex nicht. War so, ich kotze gleich einfach. Ja. Also wie kannst du, was erlebst du zu Hause, dass du sowas dann sagst? So unverblümt auch sagst.
Kommt da nicht von irgendwo her?
Nee, natürlich nicht.
Nein, natürlich nicht.
Du bekommst ja beigebracht. Keiner wird rassistisch auf die Welt gebracht.
Nein, überhaupt nicht.
Das bekommst du beigebracht. Nein. Das wird dir anerzogen. Ja?
Weißt du, ich habe 4 Jahre an einer deutschen Schule gearbeitet in Tokio und ich habe die Bibliothek geleitet und habe jedes Jahr ganz viele Bücher bestellt für die Kinder. Ich hatte Kindergarten bis Abitur bei mir jeden Tag.
Ach krass, okay.
Ja, eine sehr große Schule.
Ja.
Und das war eine der besten Zeiten meines Lebens, weil ich da so viel multikulturelle Verbindung kennengelernt habe. Ich hatte Deutschland und Japan in einem Raum, aber dann auch wieder, wir hatten türkische Kinder, ich sage jetzt türkische Kinder, also Kinder aus Deutschland, die türkische Eltern haben oder einen Elternteil oder auch wirklich türkische Kinder, die aus Istanbul kommen von mir aus und aber wo der Vater mal in Deutschland war oder bald sein wird oder die Mutter in Deutschland sein wird und man dem Kind im Ausland, wo man jetzt arbeitet, also in Tokio, einfach eine deutsche Erziehung, schulische Erziehung. Ne, so
ja, krass. Gewähren. Das heißt aber, alle Kinder, die du dann dort hattest, weil du gesagt hast, deutsche Schule, sind dann auch Leute, die dann entweder Bezug nach Deutschland schon hatten oder halt hingehen werden.
Ja.
Und, okay, krass,
genau, oder einfach Experts, ganz, ganz viele Experts. Leute, die für Bosch in Tokio arbeiten und dann ihr Kind an die deutsche Schule schicken müssen.
Das ist dann aber auch eine Bubble, ne?
In der du arbeitest. Das war 4 Jahre eine Bubble. Ich hatte ein richtig chilliges Leben.
Ja.
Ich war den ganzen Tag ich selbst, weil ich auch ich war kein Lehrer.
Ja.
Das hat es nochmal vereinfacht. Die Kinder haben sich anvertraut. Ich war Vertrauensperson, so Counselor für ein Jahr. Klar. Und habe richtig tiefe Freundschaften geknüpft mit Abiturienten und Abiturientinnen. Ja. Und die haben jetzt, wir reden vor Ort, reden wir Japanisch in einem Satz und dann so, boah, Digga, ich habe keinen Bock mehr, so, Mann, der Bakune. Und dann so, ey, das ist doch voll krass. Und dann aber, ey, die hat mich voll abgefuckt, die Lehrerin, so, Pitschka, hier bin ich, sagt die so auf Kroatisch, meine Freundin. Ne? Ich liebe sie über alles, Grüße an dich, mein Schatz. Die ist so einfach, ne, die ist diese Power und diese Offenheit, ne? Da sind ganz viele Mädels und Jungs, die sind in Tokio aufgewachsen, aber die sind jedes Jahr in Deutschland und die wissen dann, wie es hier läuft. Die haben deutsche Musik und deutsches Fernsehen und vermissen auch ihren Rewe-Markt und sonst was und dann lachen wir drüber in Tokio und das ist ein Stück Heimat, das ist eine Bubble und na klar, manchmal ist auch hat auch jetzt nicht immer nur die schönen Seiten, aber es war cool, dass ich an einem Tag manchmal 5 Sprachen gesprochen habe und dass ich von meinen kleinen türkischen Kindern dann das ABC beigebracht bekommen habe und so süße Sachen oder mit den Eltern mich unterhalten
habe. Also ich sage halt vor allem auch Bubble, weil das sind halt alles Kinder aus guten Elternhäusern.
Das kann man sagen, außer die Firma ist... irgendwer von den Eltern ist, hat Glück mit der Position oder hat einfach eine gute Stelle, dann bekommt dieses Elternteil oft die Gebühren gezahlt. Und das ist dann schwer, wenn ein Kind gar nicht aus so einem krass guten Elternhaus kommt, aber jetzt umgeben ist von denen, die viel haben. Auf den ersten Blick war alles immer sehr harmonisch, aber im Hintergrund war es natürlich nicht immer perfekt.
Ja.
Und was ich schön fand, die ganzen Kids, die haben auch Japanisch gelernt und so, wenn sie wollten, die hatten eine AG, die konnten so spielerisch an das Thema ran. Ja. Manche haben gar nicht gemerkt, dass sie in Japan leben, weil sie vom Bus abgeholt werden, nach Hause gehen, ins schöne Viertel, ins gute Haus.
Ja.
Also war sehr interessant, aber ich fand es auch krass. Ich habe ein Mädchen dieses Jahr betreut, die war türkisch und also die Mutter und die Eltern kommen aus der Türkei, die können auch gar kein Deutsch und das Mädel auch nicht. Ne? Und dann habe ich ein türkisches Wörterbuch bestellt und habe die Mutter so ein bisschen auf, das war ein paar Brocken türkisch kann, habe ich sie empfangen und das war für sie so voll schön und herzlich.
Ja, klar, natürlich.
Und ganz ehrlich, das ist in Deutschland ganz anders, fand ich. Ich habe ja auch ein paar Jahre im Kindergarten gearbeitet und da ist es eher ganz oft so eine Last, wenn jetzt irgendein Elternteil nicht Deutsch kann, jetzt müssen wir da eben Serbisch krass sprechen.
Krass stigmatisiert.
Man ist so... Man hat halt hier auch einfach viele, glaube ich, Fälle und da sind viel, ist oft das Personalmangel. Aber ich finde es schön, dieses Multikulturelle in Japan mal zu erleben und dann wieder in Deutschland. Ich liebe beides.
Aber naja, sagen wir mal so, ich habe ja jetzt mehrere Einrichtungen gesehen, ob es Jugendclub ist oder Kita ist, Schulen sind. Primär sind halt einfach Erzieher, Lehrer und so Deutsch.
Das stimmt.
Und dann hast du keinen Bezug zu Kindern mit Migrationshintergrund.
Exakt. Und bei uns an der Schule wurden die halb japanisch, halb deutschen Kinder immer so ein bisschen benachteiligt. Das war so das Gefühl, was ich bekommen habe. Weil eine Sprache ist schwächer als die andere erstmal. Und immer Respekt an die, die beide so fließen konnten.
Ja.
Aber klar, bei der einen ist da mal vielleicht ein Artikel falsch oder so. Ja, komm.
Ja, gut.
Und dann waren manche Lehrer bei uns an der Schule und haben gesagt, ja, damit kannst du aber jetzt nicht in Deutschland leben. Bist du, ciao, Alter, was ist denn das für ein Spruch?
Stimmt,
da bin ich ausgetickt. Ja. Dafür war ich dann zuständig, um so Sachen zu klären.
Der Integrationsbeauftragte.
Irgendwie schon. Ich war auch in so einer Inklusions-AG. Ich musste selber lernen, wie redet man jetzt LGBTQ+ freundlich, wo ich selber unter dem Regenbogen stehe.
Ja, aber guck mal, wir sind jetzt gerade in so einer Phase,
jetzt ist mal
wo
sich das
jetzt,
ich bin ehrlich,
wo auch
diese
für mich eine Umgewöhnung ist. Ja?
Oder ich rede voll unkorrekt, ganz ehrlich.
Ich
mit meinen
auch.
Freunden auch. Ich habe letztens eine Freundin gefragt, wie formuliere ich das und wie spreche ich das an?
Ja.
Und überhaupt jemanden zu fragen, Personen, die eine Angleichung erleben, ne, operativ, dass man dann nicht sagt, wann bekommst du deine Umwandlung? So sprich ich. Weißt du, was für uns früher normal war vor 5 Jahren. Und das habe ich in Japan, bin ich ein bisschen so weit vom Schlag, ein bisschen so Hinterwäldler geworden, was diese Sachen angeht.
Ja.
Aber dafür bin ich ja jetzt hier zum Lernen.
Also ich merke, ich check das halt auch immer wieder an mir selber. Ich meine, wir sind so die Generation, die Millennials sind so die Generation, die der Umbruch sind zwischen dem, was die Boomer uns beigebracht haben und dem, was jetzt gefordert wird, so gesellschaftlich, weil natürlich wird alles ein bisschen wacher, es wird alles ein bisschen mehr diskutiert, es ist mehr im Gespräch jetzt gerade, es ist höchste Zeit gewesen, um Gottes Willen, aber mir rutscht das eine oder andere auch immer noch aus, weißt du, so, wo ich mir denke, okay, gut, das darf man ja auch gar nicht mehr sagen und ich sage das jetzt nicht mit dem Hintergrund, ich würde es gerne noch weiter sagen, um Gottes Willen, aber ich bin nicht fehlerfrei, ich muss auf meine Sprache achten, weil Sprache einfach unfassbar wichtig ist.
Ja, was mir, weißt du, was mir schwerfällt, das innen zu sagen, ich sag das einfach nicht, weil ich will im Satz authentisch bleiben, dann lass es ganz sein und sag lieber beide Geschlechter in dem Fall.
Ja.
Aber wenn ich mit der Uni zu tun habe und dann haben wir ein Seminar oder so, einen Vortrag oder ich höre zu und gebe einen Kommentar, dann versuche ich es immer so zu sagen, aber es ist in meinem alltäglichen Gebrauch nicht da. Deswegen ist es noch Ich komme mir awkward vor, weil ich es nicht selber richtig aussprechen kann. Ne? Ja. Das ist so eine Sache, ist aber auch viel Kopfsache, muss man einfach mal.
Ja, das stimmt. Ja, das ist halt einfach eine Umgewöhnung. Ja, klar. Ich meine, wenn du 30 Jahre so aufgewachsen bist, musst du halt gewisse Strukturen halt erstmal umändern, weißt du?
Ja.
Die sind halt, das weiß ja jeder.
Ist so. In Japan haben die Probleme nicht. Die Sprache ist einfach anders ausgelegt.
Ja, aber weißt du, was ich schwierig finde an solchen neutralen Sprachen? Das gilt ja auch für Englisch zum Beispiel. Ja. Du hast zwar dieses Innen nicht.
Ja.
Aber ganz viele Berufe zum Beispiel sind dann so genderbelastet. Ja. Wie willst du die Umstrukturierung da in den Gedächtnissen? Das kannst du hier in der deutschen Sprache, wo wir männlich-weiblich haben.
Ja.
Aber wie machst du das in Sprachen, die eh neutral sind? Weil wenn du jetzt sagst, ja, ich gehe jetzt zum Arzt, auf Englisch oder Japanisch, dann denken alle meistens an einen Mann. Das oder ich gehe zu einem Anwalt, ich denke an einen Mann.
Das ist echt aber so.
Im Kindergarten denken alle an Frauen.
Das stimmt, Weißt du,
es ist ja so genderbelastet.
Das stimmt voll.
Bestimmte Rollen, die wir halt einzunehmen haben in einer Berufsposition.
Ja.
Also wenn du Manager sagst, denkt keiner an eine Frau als erstes.
Das stimmt.
So.
Die kriegen jetzt ordentlich Pressure in Japan. Ich schreibe für ein deutsches Wirtschaftsmagazin in Japan etwas. Und das ist für Deutsche, die in Deutschland oder in Japan leben und zu japanischer Wirtschaft und so etwas wissen wollen. Und da habe ich ein paar Sachen geschrieben, dass jetzt zum Beispiel, das fand ich ganz cool, die ganzen Firmen in Japan, die müssen jetzt Zahlen liefern, wie viele Frauen sie einstellen pro Jahr. Die werden jetzt einfach mal ein bisschen unter die Lupe genommen und das finde ich gut. Das ist Zeit. Da passiert in Japan, du merkst, überall in den Medien kommen so Begriffe, inklusive Begriffe, Frauen, Gleichheit etc. etc. Aber passieren tut dann am Ende nicht viel, aber die machen so ein Geschiss drum. Und das Geschiss, das ist gut, dass sie es machen, aber die gucken halt auf den Westen, die wollen so sein wie der Westen, dann sagen sie, ah, stimmt, ne, wir müssen jetzt um Gleichheit uns auch bemühen, das ist jetzt ein Thema, aber letzten Endes sind dann wieder die alten Säcke da am Schalter. Echt?
Same here.
Hör auf, nein.
Es ist nur Gebabbel.
Meine Hoffnung war Deutschland.
Nein, auf keinen Fall. Und deswegen sage ich, es ist nicht so viel anders, ja, egal. Was du guckst halt mit einem anderen Auge jetzt wieder zurück, weißt du so, aber für die, die hier leben, es wird so viel gelabert, am Ende des Tages haben wir trotzdem eine Pay Gap.
Oh Scheiße.
Weißt du?
Ich weiß, wer es besser macht, wieder die Schweden und Finnen und so, die da oben, klar, die machen immer alles besser.
Ja, wobei ich kann das natürlich nicht beurteilen, ich lebe da nicht.
Ja ich auch nicht, vielleicht ist es auch nicht.
Vor Ort wieder ein bisschen anders.
Stimmt, ja.
Aber das, was man so mitbekommt zumindest, ne, ist es halt so. Aber hier, es wird nur drüber geredet. Letzte Staffel, das ist ja jetzt die neue Staffel für uns. In der letzten Staffel haben wir drüber geredet, wegen der WM in Katar zum Beispiel, wo hier ein Fass aufgemacht wurde wegen LGBTQ-Rechten und bla bla bla, wo ich mir denke, so, sorry, hier läuft es doch auch nicht.
Auch nicht
warum
gut,
zeigst du denn mit dem Nackenfinger jetzt auf ein anderes Land?
Ja.
Okay, gut, die sind vielleicht jetzt in der Equality nicht so in Anführungsstrichen fortgeschritten. Also ich denke, wir sind kurz hinter Katar, wir machen nur nach vorne sehr viel,
weißt du.
Aber trotz alledem ist die Wokeness auch nicht hier. Dass du es dir erlauben könntest, so zu machen, mit dem Finger auf andere zu zeigen. Und wir machen es ja richtig als der Westen und so.
Nein, dann sollten
ihr
noch
seid
mal
ja hängen geblieben, weißt du, wie
ja, aber ich das lieben die, das ist auch so ein bisschen Propaganda wieder, westliche, so, dieses, ihr seid hängen geblieben.
Das ist einfach dieser alte Imperialismus, der ganze Kolonialismus, der von hinten noch wieder, von vorne aufgerollt wird dann wieder, der schlummert halt immer noch so dahin.
Der schlummert ganz krass.
Ja,
ich hoffe einfach, dass es ausstirbt, wortwörtlich.
Ja, das, ich glaube, wir erleben es nicht mehr. Was kann man machen? Ja?
Maultaschen, wir kommen wieder zu den Maultaschen.
Ja.
Da sind alle gleich. Das sind alle gleich. Und es schmeckt
allen. Komm mal bei die Veganer und so, dann wird es wieder problematisch.
Ohne Scheiß. Ich habe auch Vegane in petto. Und
ja,
das
natürlich, glaube ich.
Die flutschen genauso gut. Die sind richtig
halt,
lecker.
Ja, ich bin immer vegan und so. Es ist halt immer, weil es hier im Westen doch schon sehr fleischlastig ist.
Ja, sehr. Ja.
Ist das halt für mich als Asiatin voll lächerlich.
Ja.
Weil du hast so viele vegane Optionen.
Die leckersten Mantu sind die koreanischen Teigtaschen.
Ja, und ich habe so viel vegan schon gegessen eigentlich in meinem ganzen Leben, wo ich mir denke so, ja, aber Hauptsache, du machst aus Tofu Hackfleisch. Reg ich mich halt übertrieben auf. Wer sich zurückerinnert an die Folge Justice for Tofu. Habe ich mich eine halbe Stunde aufgeregt darüber, wie sehr man Tofu misshandelt. Ja? Ja. Der so bleiben soll in seiner Rolle, wie er ist. Verbieg ihn nicht.
Der wird hier durch den Fleischwolf gezogen, so richtig.
Im wahrsten Sinne des Wortes. Das ist furchtbar.
Ja.
Furchtbar.
Dann noch ein bisschen pikant gewürzt. Und dann, ich muss
Tofu
aber sagen.
Tofu Hackfleisch. Also wenn ich das Wort schon höre, Ey, rollen sich mir die Zehennägel hoch, gell?
Bei mir auch. Die Mama hat es mal gekocht. Ich habe nicht gemerkt, dass es Tofu war. Das war krass.
Ja, ich meine, ja, es geht nicht darum, dass ich was dagegen habe, dass du ein Ersatzprodukt suchst.
Nein, nein, nein.
Aber nur Tofu ist Tofu.
Ist Tofu, damit fängt man erstmal an.
Und Fleischersatz ist Fleischersatz.
Genau, ja.
Nenn's nicht anders.
Ich weiß.
Das ist für mich als Asiate wie wenn... Ich finde keinen Vergleich. Doch, vielleicht ist ein zu harter Vergleich. Ich weiß nicht, ob ich sagen sollte, wenn es jemanden da draußen triggert, tut mir jetzt schon leid. Aber wenn ein Schwarzer jemanden einen Weißen sieht, der Blackface macht. So
ja,
ist es
ja,
für
ja,
mich.
Ja, ja,
so
ja,
fühlt sich das
ja,
für mich
ja,
an.
Ja, ja, ja.
Warum misshandelst du das?
Ja, ja, genau.
Ich habe doch nichts dagegen, dass du Sojamilch trinkst. Ja. Sojamilch ist Sojamilch. Ja, dann sag halt Soja-Hackfleisch, aber sag nicht Tofu-Hackfleisch.
Ja, genau.
Weil Tofu ist Tofu.
Das stimmt.
Bleibt so.
Das stimmt. Die kommt nicht auf Soja. Soja muss Soja bleiben. Ja. Und Tofu ist Tofu. Ja. Das ist ein Viereck erstmal. Ja. Es ist weiß und es ist glitschig und oder
so, und
frittiert
guck,
und lecker.
Seidentofu, Firm-Tofu. Du kannst es benutzen.
Frittiert
für
ist der
Suppe,
beste.
Frittiert. Ja, für alles.
Und frittiert. Ihr habt die besten Teigtaschen vegan mit Glasnudeln, Tofu und Kimchi.
Ja,
was braucht man denn mehr?
Ja, weil Kimchi halt so. Ja, bei Kimchi musst du aber aufpassen.
Muss man
da
aufpassen,
darfst du ja keinen Fisch.
Keine Fischsoße, genau.
Ja,
gibt's aber auch ohne.
Ersatz. Ja, gibt's mit Soja. Mit
habt
Soja
ihr mal den weißen probiert? Den weißen Kimchi, das ist irgendwie ohne Chili, für die auch kein Schaf mögen.
Ja,
es ist für jeden was dabei. Die Maultasche wird gefüllt.
Ja.
Sie wird schmecken, sie wird Frieden bringen.
Auf jeden Fall. Weil der Teig an sich ist ja auch vegan. Ist ja nur Wasser und Mehl letzten Endes.
Ja, außer in Deutschland, da tun sie bestimmt Eier rein.
Ja,
bei Maultasche. Vorsicht, Obacht.
Obacht!
Das hat meine beste Freundin immer.
Ja, ist echt so. Ja. Oh, okay. Ha. So, ich muss mal ganz kurz hier. Ja. Achtung, Kopfhörer runter.
Achtung, eine Durchsage. Werbeblock, Werbeblock. Angie?
Ja, Mina?
Kannst du dich noch an die Foto erinnern, zu der ich dich eingeladen habe?
Ja, das weiß ich noch.
Weißt du auch noch, wie die hieß?
Das war über Sharing Plate.
Und Sharing Plate ist jetzt unser neuer Sponsor.
Wirklich?
Mit dem Promocode Sharing Kimchi auf der Kartoffel, ohne Lücke, ohne gar nichts, einfach alles zusammengeschrieben, könnt ihr auf der Website 5 Euro Rabatt euch sparen bei der nächsten Foodtour, die ihr bucht. Und könnt euch einmal durch ganz Frankfurt futtern.
Das klingt ziemlich gut, finde ich.
Finde ich auch. Da ist alles mit dabei, von Italienisch über Vietnamesisch, über Barbecue Chicken ist sogar auch dabei, wo ich ein großer Fan von bin. Und wir hatten die Sachsenhausen-Tour damals zum Beispiel gebucht und wir haben sogar eine Privattour gebucht gehabt. Und es war eine extremst gute Tour mit einer super tollen Guidess, die wir hatten. Und Sharing Plate generell ist einfach eine sehr, 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 sehr nette Organisation, kann man Organisation sagen. Und ist super schön gebucht, mit total viel Liebe zum Detail. Man kann am Ende einen Cocktail trinken gehen noch und kann man sich so eine Bartour noch buchen. Oder es gibt auch reine Bartours zum Beispiel. Und mittlerweile gibt es Sharing Plate nicht nur in Frankfurt, sondern auch in Berlin. Also, wenn ihr aus Berlin oder Frankfurt kommt, mit dem Promocode Sharing Kimchi auf der Kartoffel könnt ihr euch 5 Euro für die Foodtour sparen.
Schlag zu.
Schlag zu, have fun, eat well, and you're welcome.
So, die Mina musste gerade mal Nasenspray wieder, weil Nase zu, so kann ich nicht arbeiten, kann ich auch nicht denken und nicht atmen, das geht nicht. So.
Aber zu der Sache mit Tofu, stell dir mal vor, ja. Tofu-Döner.
Also ich glaube dann... spreng ich alle in die Luft.
Ja, also
da werde ich
Tofu
zu ISIS,
Döner
Alter.
Mit allem.
Es geht gar nicht.
Gerade ist absent.
Ey, jetzt wo du es gesagt hast, jetzt hast du
Stell
Auge gemacht.
Vor.
Irgendjemand wird auf die Idee jetzt kommen.
Nein, ey.
Du hast es ausgesprochen. Du Oder bist du. Der Wurzel des
Wurzel, Wurzel des Übels,
ja,
des kulinarischen
wirklich.
Tofu-Übels.
Ja, wirklich.
Nein,
so,
aber,
jetzt hast du was
aber vielleicht hast du ja, aber vielleicht ist es voll die Marketing. Es gibt doch alles
ja,
wenn ich auch so sehe, so Pilz-Shawarma.
Also, sowas gibt's?
Ja,
nein.
Also, es gibt ja immer so vegane Alternativen und so.
Echt? Ach, nee.
Pilz-Shawarma.
Dann also, lass
das. Ist Pilz. Fertig.
Ja.
Also einfach Pilz. Was sagst du mit Shawarma?
Nee, es ist halt. Shawarma ist Shawarma.
Ja, weißt du so, wenn eine Sache schon da ist, du musst sie nicht verändern, wenn sie schon gut war, ja?
Also,
Pilz
wenn wir,
bleibt ein Pilz.
Wenn wir schon bei Produkten in Deutschland sind, was mir aufgefallen ist, jetzt wo ich hier war, die ersten Tage, alle Produkte sprechen mit dir. Jetzt denken alle, ja komm, du aus Japan, dann redet doch alles mit einem Roboterland, Hightech. Ich meine, die Verpackung, da steht immer drauf, woher die kommen, die Sachen. Und du wirst geduzt. Man wird jetzt geduzt in Deutschland.
Ja, ja.
Zucht und Ordnung ist nicht mehr da. Nein, war
schon lange nicht mehr. Glaubst du, wegen dem See war sie da, oder
was? Niemals, aber das liebt man. Auch im Ausland lieben die Deutschen das Schöne, das so hierarchisch. Aber wir sind ja voll cool auf Du und Du. Und im Endeffekt ist es ganz anders.
Ja, ja.
Also, ja. Aber schön ist, dass die Produkte hier sprechen mit einem. Hey, ich bin deine Zahnpasta, wir werden zusammen die Welt erobern und sowas. Und ich bin deine neue Seife aus 100% recycelbarem Material. Ja,
stimmt, du hast recht.
Nein, es ist, ich finde es toll, dass alles recycelbar ist. Und ich fühle mich auch angesprochen.
Diese Fake-Wokeness und Fake-Transparenz.
Richtig,
halt,
diese Transparenz, die jetzt auf jedem Produkt steht, das ist, manchmal fehlt mir die Fake-Haselnuss bei den, keine Ahnung was, Ferrero-Küsschen.
Ja,
vielleicht
war, halt
hat sie nie eine gesehen.
Geil ist auch, wenn du so Fleischprodukt im Discounter siehst oder so, und dann hast du diese A, B, C, die Haltung und so.
Oh nein.
Wo ich mir denke, so, alle drei sind scheiße.
Alle
was
drei
erzählst
sind
du
scheiße.
Mir?
Ja.
Was für A, B, C?
Hast
ist völlig egal. Du kannst A bis Z schreiben, aber jede Haltung von A bis Z ist scheiße.
Ist Katastrophe. Und am Ende verlieren sie eh alle ihren Kopf. Also, weißt du? Müssen unter den
Hammer. Also, ich meine, letzten Endes, ich esse ja Fleisch, ja. Deswegen, klar, das Tier muss sterben, was soll ich dir sagen?
Ja.
Aber mir ist schon wichtig, was reingepumpt wurde in das Tier. Weil
natürlich, man isst es ja selber. Drin,
weißt du, so, ja. Und ja, deswegen, ja. Also, ich habe das auch schon lange gesagt, wir essen ja schon lange kein Discounterfleisch mehr.
Ja.
Und, also, wenn wir Fleisch essen, dann essen wir es tatsächlich von unserem guten Bauernhof. Ja,
sehr schön.
Wo du quasi die Kuh vorher noch gesehen hast auf der Weide und dann,
ja.
So, weißt du, so halt.
Krass.
Ja. Und ansonsten musst du dich halt ein bisschen zügeln, was
ist
den
so.
Fleischkonsum betrifft.
Mein Bruder, der größte Gourmet der Welt, der beste Koch dieser Welt, ist, der kauft nur gutes Fleisch. Und
ja,
dann wird aufgetischt. Aber ansonsten, lieber verzichtet er auch, sagt er, auch in Deutschland.
Ja, weil du siehst es auch am Kochen.
Ja, richtig.
Excuse, ich habe auf stumm geschaltet. Das ist jetzt nicht dein Ernst.
Ich bin hier. Ich habe Sonderstellung, weil ich aus...
Ja, du hast recht, du hast Sonderstellung. Ich gebe dir vollkommen recht, er darf. Jetzt gehst du nicht dran, hoffentlich.
Nein, bist du verrückt? Okay. Das macht dich auch stumm. Samsung Galaxy, hilf mir mal dabei, wie das geht. Ich habe es geschafft, ich habe es auf stumm geschaltet. Niemand mehr stören.
Ja. Jetzt habe ich auch jetzt, wir sind so abgeschwiffen, ne? Ich versuche.
Aber alles schmeckt. Auch das Fleisch, die Maultaschen, der Eidan, nicht Eidak. Ich wollte Eidak sagen. Das
Same. Ja. Letzten Endes Joghurt mit Wasser.
Ich trinke das zum ersten Mal, trinke ich das gerade.
Du hast noch nie Eidan vorher?
Nein.
Nee.
Hier in Deutschland nicht.
Nein, noch nicht.
Krass.
Wo lebst du? In Japan. Krass, ey. Echt jetzt?
Die haben
warst du auch noch nie in der Türkei?
Doch, aber als kleines Kind leider nur.
Und da habt ihr kein Eidan getrunken?
Da war ich drei, Mann. Da habe ich zu Hadi Bakalim getanzt und sowas. Da kann ich mich nicht erinnern. Da war ich damit beschäftigt. Nicht mit kulinarischen Sachen. Ich weiß nicht mehr, was wir da gegessen haben.
Ach, krass. Ja, ich glaube, wir müssen mal zusammen nach Istanbul.
Hallo, aber direkt. Das ist ein ganz, ganz großes Traumziel von mir.
Ja. Warst du noch nicht in Istanbul gewesen?
Mm-mm.
Oh, dann, wenn, dann musst du mit uns.
Ja, ja.
Safe.
Ja.
Auf jeden Fall.
Ja.
Also anders nicht. Wenn du mit irgendjemand anderem fährst, geil,
das war's. Da geht man mit Kennern hin und nicht mit Anfängern.
Also
ich bin ein
im
blanker
Falle.
Anfänger.
Ja. Ja. Ich meine, das ist ja in jedem Land so, letzten Endes.
Ja,
in jeder
ist
Stadt.
So. Ja.
Am besten hast du jemanden, der sich da auskennt. Ne?
Ja, das
ist echt.
Dann wird es authentisch. Weil
ja, ja, auf jeden Fall.
Ich kenne mich auch in Tokio oder in Japan aus, aber ich stehe selber oft auf der Straße und weiß nicht, wohin mit mir, wenn ich essen gehen will oder wenn dann jemand was empfehlen kann und sowas, ja. Aber ich bin richtig hier in Deutschland. Ich esse jeden Tag Baklava zum Frühstück.
Läuft. Wenn er zurückgeht, erstmal Diabetes. Bein verloren auf der Reise.
Ich glaube, ich hatte Gicht dieses Jahr oder so. Ich dachte, das war schon im Mittelalter ausgestorben. Bei mir ist es wieder da. Also.
Bitte hör auf, ey. Nee.
Zu viel Fleisch oder keine Ahnung.
Wie ist denn deine Ernährung so in Japan eigentlich?
Ich koche gerade nur Usbekisch, Uigurisch, Thailändisch, also alles, was nicht mit Japan zu tun hat, weil ich esse es einfach draußen.
Ja.
Aber japanisches Essen, das koche ich ungern selber, weil ich esse einfach Dashi-Brühe, also Suppe mit Udon-Nudeln. Mhm. Ich liebe Yakiniku-Barbecue-Fleisch und diese Sachen. Und das isst man dann draußen oft. Und ich koche einfach nicht so viel. Japanisch zu Hause.
Ja, ja. Okay, gut.
Irgendwie es macht mir das andere mehr Spaß. Es ist mehr Gewürze,
ja.
es ist mehr Feuer.
Das ist jetzt sehr interessant, dass du das sagst. Ja. Weil ich behaupte ja immer, dass Japanisch einfach die langweiligere Version von koreanischem Essen ist.
Ja, ich will dir da mal einfach zustimmen.
Ich will niemandem zu nahe treten. Sorry, Maiko, grüße dich raus.
Also, das Gute ist, es schmeckt alles in Japan und es sind sehr viele ausgewählte Sachen. Das Salz ist schon ausgewählt. Mm. Die Sojasauce, wenn die gut ausgewählt ist, dann ist sie einfach top. Mm. Und dann
aber die essen
allen.
Schon primär mehr salzig, als dass sie irgendwie gewürzt sind.
Mehr salzig als gewürzt. Die Gewürze, die kriegst du in Streuern und tust sie dann selber drauf. Oder so eine richtig geile Yuzu-Chili-Paste, die kommt dann
ins. Aber guck mal, jeder weiß, wenn es eingekocht ist, ist geiler.
Das stimmt.
Dann also wenn es so hinterher, gut. so drauf. Also sorry.
Aber die koreanische Küche, ihr habt sehr viel diese Heilkräuter und verschiedene andere
Pasten
Küchenkräuter.
Halt auch, ne?
Pasten, da kann man nicht mitziehen. Das ist schon extra ein bisschen.
Ja, das ist auf jeden Fall, ich meine, das geht ja zurück bis ins Königreich noch damals, ja, dass diese ganzen Sachen angebaut wurden und hergestellt wurden, diese ganzen Pasten und so, weißt du, es geht ja so weit,
genau.
so 500 König. Jahre geht das ja zurück, ja.
Also es, ihr habt ganze Sendungen, TV-Dramen über diese
so,
ganzen
ja?
Themen.
Und wir haben letztens so eine koreanische Sendung gesehen, da sind so drei Promis, nehme ich mal an, ich kenne mich da überhaupt nicht aus in den koreanischen Sachen, aber so drei Promis unterwegs und die gehen überall in so kleine Orte in Korea und gucken da, wie so das Handwerk funktioniert und da sind sie nämlich bei einer, die ist keine Ahnung, seit, was hat die gesagt? 150 Jahren, 200 Jahren in diesem Familienbetrieb, wo die so viele riesen Tontöpfe haben mit Gochujang und Kandang und was war das noch? Doenjang, also so fermentierte Bohnenpaste, Chilipaste und die haben eine Sojasauce in diesem Bottich. Glaubt es mir oder nicht, aber es war 150 Jahre alt.
Box. Auf jeden Fall älter als die USA.
Da muss es älter sein, oder?
Ja, daran erinnere ich mich
auf jeden Fall sehr, sehr alt. Und du siehst, so, die nimmt so diese Holzkelle und lässt so runter, darf auch keiner probieren.
Boah.
Die hat allen nur so ein bisschen gegeben, dass sie nur so ein bisschen nippen können, weißt du, weil es so heilig ist, diese Sojasauce. Die ist so dick, die ist so intensiv wohl, dass ich dachte so, ich muss da hingehen, ich muss die probieren, Alter. Die wird sie mir nicht geben, aber
die
vielleicht
schaffe
ich es.
Die wird auch nicht verkauft oder was?
Nein, nur zu besonderen Anlässen.
Okay.
Buddhistische Anlässe. Ah. Oder ich glaube, Trump hat sogar ein bisschen was bekommen, was ich überhaupt nicht verstehe, diese Abschaum.
Der war noch nicht mal da, wo die gemacht wurde.
Der weiß noch nicht mal, was Sojasauce ist.
Überhaupt nicht.
Weiß noch KFC. Krass. Gibt ihm diese alte Sojasauce.
Wow.
Also ein bisschen angefressen. Ja, aber okay.
Vielleicht hat er es über sein KFC-Fleisch drüber gemacht.
Oh, stell dir mal vor. Genau.
Was eine Beleidigung,
Haram,
oder?
Richtig Haram.
Also eine Sojasauce für religiöse, zeremonielle Zwecke und politische Anlässe.
Ja, so. Also
eine VIP-Sojasauce.
Muss schon sehr, ja genau.
Ja.
Deswegen ist die so ergiebig.
Aber du hast probiert davon.
Noch nicht.
Noch,
ja, ich muss ja hin.
Ach stimmt.
Ich muss ja erstmal hin. Ich war ja schon 23 Jahre nicht mehr da.
Ja, stimmt.
Jetzt muss ich noch mal recherchieren, wo das war. Vielleicht schaffen wir das auf der Route. Wäre schon krass. Also ich habe mir gedacht, ich muss da was abkaufen eigentlich. Vielleicht nicht von der Sojasauce, von der alten, die kriege ich wahrscheinlich nicht. Aber vielleicht darf ich so eine Fingerspitze mal probieren.
Unser Präsident war auch in Korea jetzt, vor 2 Monaten. Vielleicht hat er auch dran genippt ein bisschen.
Welchen meinst du jetzt? Meinst du
Steinmeier.
Steinmeier.
Ja, der Deutsche, der war da. Und der hat in Korea und in China und Japan seinen Aufenthalt gehabt. Und seine Frau war auch dabei.
Ja, davon kannst du ja jetzt mal, du kleiner Promi, kannst ja mal erzählen, wie das zustande gekommen ist. Also der wird ja bestimmt nicht geguckt haben, wer ist denn hier so aus Deutschland in Japan unterwegs? Ah, dann nehme ich mir mal den Joschko raus. Also so wird es ja wohl nicht gewesen sein.
Wie kam das denn? Ich bin dieses Jahr in einen Vorstand gewählt worden von der Ostasien-Gesellschaft in Tokio. Das ist eine deutsche Gruppe, die gibt es seit über 150 Jahren. Und das waren Kaufleute, die haben in Ostasien, haben sie einfach Handel betrieben, Austausch mit Leuten vor Ort. Und heute ist es eine Gesellschaft, die macht ganz, ganz viel lehrreiche Vorträge, Veranstaltungen, eine monatliche Ausgabe mit Beiträgen. Jeder kann sich beteiligen, jeder kann Mitglied werden, so gut wie jeder. Also es ist eine sehr offene Gesellschaft und ich bin in den Vorstand gewählt worden nach 2-3 Jahren und habe selber viele Ausflüge geleitet, so richtig geilen Sachen, Tee, Bogenschießen auf dem Pferd und so Sachen. Also so japanische kulturelle Events, die man vielleicht nicht, also Tee kriegt man ja überall und das kann man überall, ne, sich sein Matcha Latte
nicht vergleichbar, lassen, ne?
Aber zu einer Teeplantage und dann wirklich einfach die ganze Produktion sehen oder eben auch Bogenschießen auf dem Pferd, zum Beispiel wie in so einem Samurai-Film.
Da hast du Dr. Cool. Börek.
Wirklich?
Das ist ja sein Traum. Ist das,
volle Kanne.
Ja, das ist sein Traum. Er wäre ja gerne Janitschare oder so.
Wirklich? Ja, das ist in deinem Blut, das will ich jetzt mal so sagen. Das ist so. Ja, was soll man sagen? Ja. Das ist alles...
Naja, also alter das, Hunde, das, was du machst... Das, was du machst, ist wirklich so mein Interessensbereich.
Echt? Ja, ich mache da aber nicht viel, wirklich.
Ja, aber alles, was damit so zu tun hat und was du so erzählst.
Ich würde mal gerne aufs Pferd. Du kommst besser aufs Pferd als ich. Bei mir haben sie gesagt, du musst ein bisschen abnehmen, weil die haben Pferde sonst nicht weiterlaufen. Aber ganz lieb gemeint. Das war auch eine gute Motivation, dass ich mal wieder Sport mache. Ich mache gar nichts. Außer Berge bereisen und bewandern.
Ich mache nichts, aber Dr. Börek ist jetzt auch nicht so leicht.
Dr. Börek, der erobert das ganze. Der bringt das Osmanische Reich zurück hier.
Zu Fuß. Der braucht gar kein Pferd.
Das Pferd braucht mich. Voller Chuck Norris-Spruch.
Es gibt die World Nomad Games, da wollte ich unbedingt hin, die waren in Kirgisistan vor 4 Jahren, allerersten. Und jetzt waren sie in der Türkei dieses Jahr. Mhm. Und da haben die ganz viel zu diesen Themen gemacht. Falken haben sie fliegen lassen, damit gejagt. Dann die ganzen Sportarten mit Pferden und mit anderen Tieren und so. Richtig krass. Also
geht schon ab.
Da seid ihr wirklich nicht weit weg von. Also das ist, ne, und ich fände es richtig cool, mal die ganzen Länder zu versammeln, die das Pferd so als Transportmittel haben oder auch den Bogen oder sowas. Diese ganze Romantik dahinter, die ist voll drin bei mir. Na, und das mache ich auch als Teil in dieser Gesellschaft und die haben ihre Vorträge auch teilweise, welche von mir sind online, das kann man sich angucken, ist auf Deutsch und das ist praktisch.
Daran. Und als dieser Vorstand hast du dann
als Vorstand haben, Steinmeier? Ja, meine ganz, ganz liebe Kollegin hat als erste die Anfrage bekommen von der Botschaft in Tokio, von der deutschen Botschaft in Tokio. Und hat die Aufgabe an mich weitergegeben, aus mehreren Gründen. Und dann habe ich gesagt, hey, yo, mache ich, warum nicht? Aber es gab zwei lustige Geschichten, die an dem Tag passiert sind. Ich habe mir von meinem Freund eine Krawatte geliehen. Ich habe bei ihm gepennt an dem Tag. Und ich hatte meinen Anzug, aber eben die Krawatte einfach nicht dabei. Und sah da so eine schöne, orientalisch-blaue, schimmernde Krawatte mit Paisley-Muster. Ne? Und pack sie mir ein, zieh sie mir in der Bahn an, so ganz so am Improvisieren zwischen Tür und Angel und kurz vor knapp, wie immer. Und dann habe ich ein Foto geschickt. Er hat gesagt, du Vogel, zieh die aus, mal guck mal, was da drauf steht. Das war eine Disneyland-Krawatte. Die ganzen Paisley-Muster waren Mickey-Maus-Köpfe. Allah, was gibst du mir damit? Okay. Bist du verrückt? Warum hast du sowas in deinem Schrank? Und ich hatte keinen Kragen am Hemd, aber ich hatte einen Mantel und dachte, juckt, sieht keiner, wird niemand erkennen, ist egal. Ja. Also, du siehst aus wie aufgehangen, zieh die Krawatte aus.
Ja.
Und hat er gesagt, es wird Presse bestimmt dabei sein. Ich so, ach Quatsch, wenn, dann gibt es ein Foto vom Weiten entfernt, wird nichts passieren. Dieser Junge hat mir das Leben gerettet im Nachhinein, weil ich habe die Krawatte ausgezogen, schön in meinen Beutel gepackt und bin dann zum Tempel, zum Treffpunkt und habe dort dann mit den Leuten von der Botschaft gesprochen. Zwei Beauftragte vom deutschen Bundeskriminalamt waren dort. Die hatten einfach so einen Hanfs, wie heißt das, Aufkleber auf ihrer Jacke. So krass drauf, einfach so ein Hanfblatt. Nicht so, Kollegen, was hat das zu bedeuten? Ja, das tragen wir jetzt so. Das tragen wir in Deutschland, das ist gerade eine symbolische Sache auch. Und also anscheinend ist das irgendwie, wird das gerade getragen.
Und für was soll das stehen?
Ich weiß nicht, wofür es steht. Symbolisch vielleicht für die Legalisierung oder für eine Entkriminalisierung. Also, aber ich habe ja gehört, der Rechtsentwurf ist doch fertig, der ist doch durch.
Bis vor 2024 soll das ja nichts werden.
Ja, 2023 habe ich aber gehört.
Ehrlich?
Ja, habe ich aus vertraulichen Quellen. Ich weiß nicht, ob das stimmt.
Wäre sehr
zu begrüßen. Ich glaube, deswegen hatten die Kollegen das da. Am Tempel in Tokio, in Japan, einem Land, wo das Thema wirklich tabu ist.
Ja,
vollkommen tabu. Fand ich ein bisschen interessant, das Bild.
Baller Move, auf jeden Fall. Da kommt der Deutsche wieder.
Ja,
und denkt, so, das ist jetzt, ich habe recht.
Ja, ich habe so. recht.
Nimm's an,
das lasse ich mir jetzt auch nicht nehmen. Ne, so ungefähr. Und dann, war schon sehr interessant.
Hashtag Justice for Katar, sage ich es.
Alter, ich war in Katar jetzt zum Umsteigen. Ich habe das Stadion gesehen, habe allen so happy davon erzählt. Alle so, das interessiert uns nicht. Ich so, ja, mich auch nicht. Aber
oh, okay. Meine
also,
Güte.
Das war echt ein Tabu. Auch Katar in Deutschland war ein Tabuthema.
Ich finde das so lächerlich.
Ich habe es überlebt und es war sogar
lächerlich. Aber Russland war okay, weißt du? Vor 4 Jahren.
Ja, stimmt, stimmt. Okay. Oh, weißt du, was krass ist? Ich habe in Deutschland, mein Highlight war mein russischer Wintertee, so heißt der. Der leckerste, geilste Wintertee der Welt. Hm? Den gibt es nicht mehr, weil Russland draufsteht. Russischer Winter, das fanden die nicht gut und haben ihn weggecancelt. Und ich, der Typ an der Theke in diesem Bio-Reformhaus meinte dann auch so, ja, ja, man ist jetzt hier ganz konform und ich wollte schon ein bisschen mithaten.
Konform?
Ja, ja. Ich dachte so, ja, was ein Bullshit, hat doch nichts, warum muss man da jetzt einen Tee aus dem Sortiment nehmen? Deswegen.
Ja, echt so.
Aber der war auf der Seite von denen, da habe ich gemeint, okay, ich halte jetzt meinen Mund. Weil da habe ich gesehen, wie das, ne, Deutschland einfach so Land der ganzen, ne, so Clash, einer nach dem anderen.
Der weiße Zeigefinger hoch.
Aber ja, ganz krass, ja, ja. Richtig krass, ne?
Und, geh mir nicht drauf ein.
Ja, gebe ich drauf
mich wieder nur auf.
Also zurück zum Präsidenten. Es war cool, seine Frau war auch zugeben und hat sich nett mit mir unterhalten. Und ich hatte eine halbe Stunde mit den beiden. Wir sind durch den Tempel. Ich habe ihm was erklärt. Es war nur eine halbe Stunde. Aber
es sah so ausgiebig aus, wie als hättet ihr so einen Tagesausflug gemacht.
Es sah super aus. Ja, ich weiß. Es, auf der Webseite steht dann auch, dass ich der Vorsitz bin von dieser Gesellschaft. Das ist nicht wahr. Ich bin nur im Vorstand, sage ich mal. Und das reicht mir auch. Aber das ist wieder mit den Medien so. Die tun dann einfach mal was verdrehen. Aber es war ein cooler Umdreher. Es war sehr Glück Pech jetzt, muss ich mal sagen. Also, weil ich da jetzt Vorsitz.
Dann hattest du ja auch gar nicht so die Zeit, den jetzt so ein bisschen näher kennenzulernen.
Überhaupt
oder so,
nicht.
Oder auf den Zahn zu
überhaupt
fehlen.
Nicht. Also, das ganze Setting war sehr nett. Es war ein bisschen improvisiert. Man war nervös. Wo steigt er aus? Erstmal war seine Frau in einem anderen Auto mit den Presseleuten. Dann hat mich auch ihre Pressefrau ziemlich vollgequasselt. Was cool war, aber ich musste auch weggehen und sagen: Hu, ich muss zurück zum Präsidenten und zur Frau.
Ja.
Und, genau, und dann haben wir uns unterhalten und ich habe denen halt zur Religion was erzählt und was der Tempel in Japan so bedeutet, dass es eigentlich ein Ort ist, wo sich jeder Mensch trifft, egal aus welcher Ecke, aus welcher Gegend, aus welchem Hintergrund und dass Tempel in Japan, vor allem die großen, auch nicht weit weg von den Vergnügungsviertel gebaut worden sind, schon früher, weil man sich schnell von seinen weltlichen Lastern befreien wollte und auch ein bisschen von seinen vielleicht kleinen Sünden bereinigen lassen wollte unter Buddhas Segen. Und deshalb hat man das eine ganz nah an dem anderen gebaut.
Ja,
das finde ich cool. Das hat nochmal so einen eigenen Geschmack. Und es ist ja so, in den Tempeln sind die leckersten Fressbuden in Japan auch. Und dann findest du da ganz viele Süßigkeiten. Und,
wegen den Gaben dann wahrscheinlich.
Wegen den Gaben auch,
oder?
Auch aber auch, weil einfach viele Leute, viel
also
sich vermischt und dann gibt es halt den einen Foodstyle nach dem anderen.
Ja,
ne?
Cool, ja.
Und ich musste lachen, die Botschaft, die hat mich einfach im Vorhinein nicht mal gebrieft, nicht mal vorbereitet auf das Treffen. Die meinten dann so, eine Japanerin von der deutschen Botschaft meinte, ja, dann zeigen Sie doch unserem lieben Bundespräsidenten doch einfach mal ein bisschen was zu, ja, vielleicht zu der Winkelkatze, die da steht am Tempel. Ich so, ist nicht dein Ernst. So dem Bundespräsidenten erzählen, was da so eine Hello Kitty oder was oder so eine Winkelkatze zu bedeuten hat. Ich hab's getan. Weißt du warum? Einfach damit ich im Nachhinein darüber erzählen kann.
Ja, okay.
Am Bundespräsident erzählen, was
eine Story
ist. Ja, it's a good story. hat er auch nett aufgenommen. Seine Frau war mehr interessiert daran. Es gab auch ein paar Fragen. Was ich witzig fand, das war nicht so ultradeutsch wieder. Da war ein Räucherbrenner, so ein riesiger Pott voll mit Asche, wo du Räucherstäbchen reintust. Ne? Macht man ja im Tempel, ne? So zum Beten.
Mhm.
Und in Japan machen viele Leute den Rauch an ihre Körperstellen, die sie quälen, die ihnen wehtun.
Ja.
Ne? Das Bein tut weh, dann macht man eben den Rauch aufs Bein und betet um Gesundheit und so. Und das habe ich ganz kurz in einem kompakten Satz erklärt, wo wir vorbeigelaufen sind, um ihnen zu zeigen, dass Glaube in Japan auch lebt, dass das was ist, was du machen kannst vor Ort und dass die Leute glauben und
Achtung.
Sowas. Und dann hat sie ganz lieb, aber so ein bisschen distanziert geguckt, mit verkniffenen Augen, zugekniffenen Augen, weil das so Rauchschwaden waren, so ganz viel Rauch einfach. Sie meinte, oh, ja, nee, das brauche ich jetzt aber nicht. Und ist dann weitergelaufen mit mir. Und ich so, geil, das war der erste und Gott sei Dank der letzte Oberfail,
Respektlos, Alter.
Ja, aber das meine ich. Es ist echt eine Kunst und das haben die Deutschen erfunden, dieses kackdreist Unfreundliche, aber mit einer Sympathie, mit einem Charisma zu verbinden, was es so aussehen lässt, als wäre es gar nicht unfreundlich gemeint gewesen.
Ja, ja.
Danke für nichts.
Ja, ja.
Ich liebe es. Das ist wirklich deutsch. In Japan nach jedem Satz, so das.
Ja,
jedes Wort wird von dir nochmal von dem anderen bestätigt. Man gibt einem die volle Aufmerksamkeit und bloß nicht ein Zeichen von Desinteresse oder von Abneigung. Oh nee, das ist jetzt nicht meins. Ich mag nee, das schmeckt mir leider nicht. Das finde ich voll cool, dass das in Deutschland so kackendreist abgeht. Aber ständig wäre es auch nicht so geil. Also ich finde es manchmal witzig. Es ist witzig manchmal, wenn man die Vergleiche hat. Ne?
Ja.
Die eine Welt, die andere Welt. Ja. ist halt, ne?
Hart ignoriert.
Aber so war's cool.
Ich finde
cool.
auch interessant, cool. auch, weil du gesagt hast, so mit der Winkelkatze kurz erklärt und sie war interessiert und er halt nicht.
Ich fand es so genial. Ich hätte ihm gerne eine geschenkt. Und dann noch am besten so eine Maske. Dort haben sie so Hello Kitty und Pokémon-Masken verkauft. Ja. Und so habe ich gesagt, schauen Sie mal, da haben wir Masken. Man findet hier alles. Ich hätte ihm so gerne eine aufgesetzt. So, ne? So ein Pikachu auf den Präsidenten. Das wäre auch eine gute Story gewesen. Ich weiß da nicht, was diese Bundeskriminalbeauftragten mit mir gemacht hätten.
So.
Aber die waren eh sehr lustig drauf. Das war schon mal cool.
Komisch, also, warum man so lustig drauf?
Die hatten diese, keine Ahnung. Die waren noch irgendwie ein paar Minuten weg.
Streuen wir aber ganz schöne Gerüchte hier.
Ich habe nichts gesehen. Ich war beschäftigt mit
dem Präsidenten und seiner Frau.
Ja, und seine Frau mit den Räucherstäbchen voll zu räuchern
Güte.
Ne, mega. Ja.
Hast du das schön umfasst, wie Deutsche eigentlich so sind, ey.
Ja, wirklich. Ich habe gesagt, ich will das eigentlich gar nicht machen. Keine Lust. Vor allem, als es hieß, ich krieg nicht mal einen Cent dafür. Ja, jetzt kommen hier die harten Fakten.
So.
Ja, und andere haben mir gesagt, die Botschaft in Japan, die deutsche Botschaft, vergiss es. Ich habe gesagt, wie vergiss es? Hier, krass, da tischen sie auf, da machen sie. Es war meine Zeit, aber ich dachte mir, komm, die Chance kommt jetzt nicht jede Woche.
Dann ja, stimmt auch wieder. Das ist gut fürs
Meine Mami so, das ist ja wirklich eine Ehre. Ich so, Mama, nein. Nee. Aber es ist, nee, weil auch die Mutti ist jetzt nicht scharf auf Politik, überhaupt nicht. Aber ja, aber das ist ja deine Geste. Ich so, sie haben mir meine Zeit gestohlen. Ja, die Fahrt war lange. Ja, die haben nicht mal Fahrtkosten bezahlt, alles und 8 Euro oder sowas. Die haben gegeiert. Oh. Und ich dachte so, aus Prinzip muss ich auch geiern. Ich habe gesagt, ja, aber irgendwie, nee, leider nicht. Ich habe gesagt, ist okay.
Hart.
Aber dafür bin ich der Vorsitzende von dieser einen da Gesellschaft jetzt und bin auf der Webseite
zu sehen. Naja, ich sag ja, das ist ganz nett fürs CV.
Es ist nett fürs CV und daraus machen wir jetzt mal was.
Also, ja, so, Leute.
Aber ja.
Was auch immer ihr damit da draußen anfangen könnt.
Ja, meine Freundin in Japan, die so, ja, guck mal, das ist voll krass, der hat den Präsidenten. Ich so, nee, nichts ist krass, ich habe den Job abgerieben bekommen. Also jemand hat mir aufgedrückt und was kaufen, da konnte ich mir auch nicht. Also ja, es war,
aber es war beeindruckend, als ich das gesehen habe.
Ja, das
war beeindruckend.
Es war lustig, also es war gut. Ich war viel aufgeregter, aber es war dann okay.
Ja.
Das Geile war dann, als der Botschafter dann kam und die Hand gereicht hat, ja, vielen Dank. Und die anderen auch so, Dankeschön, aber jetzt können Sie bitte gehen. Ne? Das waren so die Vibes, die ich dann bekommen habe.
Das ist so deutsch.
Da war ich auch, und die waren auch, manchmal waren verkappt, verkrampft und so. Das ist nicht mein Ding. Deswegen bin ich froh, dass ich jetzt nicht in Deutschland, sondern in Frankfurt bin zu Hause. Wo ist hier Deutschland?
Ja, bitte? Das
ja
ich
wenn
noch
du unter
fragen,
den Kennex
ja?
bleibst, ist es natürlich entspannt, aber wir ich haben diese auch.
Das war der erste Teil. Und wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, dann könnt ihr nächste Woche wieder reinhören.